Als ich hier ankam und so um das Zelt rumlief, da kam ich mir vor wie ein Dinosaurier. Lauter junge Leute und hier ein ganz alter Mann, ich bin wohl der Älteste, der hier ist, mit 81. Ich hab die Leitung von Mutterhaus bewundert, dass sie den Mut hatte, mich überhaupt einzuladen. Denn der berühmte Dichter Bernard Shaw, der sagt einmal, lad nie einen ein, der über 70 ist. Du weißt nicht, was er sagt und du weißt auch nie, wann er aufhört. Und jetzt bin ich einfach da. Und da las ich kürzlich einen kleinen Artikel mit der Überschrift, wir mögen die Wahrheit nicht. Und die meisten von uns können diesen Mann mitfühlen, der einen Anruf von seiner Frau bekam, kurz bevor sie als Managerin von einer längeren Reise zurückkehrte. Sie rief ihn an und sagte, wie geht's meiner Katze? Er sagte, tot. Sie sagte, oh Schatz, sei nicht so ehrlich. Warum hast du mir das nicht schonen beigebracht? Du hast mir die ganze Reise verdorben. Er sagte, wie meinst du das? Ah, du hättest mir doch sagen können, sie ist auf dem Dach. Und wenn ich von Paris aus angerufen hätte, hättest du mir sagen können, sie verhält sich teilnahmslos. Und dann, wenn ich von London aus angerufen hätte, hättest du mir sagen können, sie ist krank. Und dann, in Frankfurt angekommen, hättest du sagen können, sie ist beim Tierarzt, sehr krank. Und anschließend, wenn ich zu Hause bin, hättest du mir sagen können, dass sie tot ist. Der Mann, der mit solcher Diplomatie sich nicht auskannte, war aber wie alle Männer gern lernbereit. Gut, antwortete er, das nächste Mal mache ich es besser. Übrigens, fragte die Frau, wie geht's denn meiner Mutter? Eine lange Stille trat ein, dann sagt er, die ist auf dem Dach. Wir mögen die Wahrheit nicht. Und so war es auch in meinem Leben. Die Wahrheit so weit, etwas christlich, aber nicht die Wahrheit, die uns eventuell in Verlegenheit bringen könnte. Ein etwa christliches Leben, ja, aber so ganz dabei. Und ich komme aus keiner christlichen Familie im Sinne, dass ich daheim christlich erzogen worden wäre. Und ich war damals im Dritten Reich auf einer Art Adolf-Hitler-Schule zur Ausbildung als Lehrer. Und das haben die Eltern mit dem Lehrer festgemacht, da haben wir die jungen Leute ja nicht gefragt damals. Und der Krieg ging zu Ende. Ich war krank durch die verschiedenen Einsätze im brennenden Stuttgart. Und dann kamen die Truppen auch, ich bin ein Reutlinger, zu uns. Und 3, 4 Soldaten, Schwarze damals, mit dem Offizier, das war ein weißer Franzose. Und er sah meinem Bruder, das Bild von meinem Bruder, der in Russland vermisst ist, an der Wand. Und wir sehen uns sehr ähnlich. Und er fragte mich, ob ich Ausweispapiere hätte. Und ich sagte, nein, ich habe ja alles verbrannt vorher, weil alles vom Staat gegeben war. Und dann hat er mich verdächtigt, der zu sein, der da am Bild hängt und davongelaufen wäre als Soldat. Sie gingen dann weg und stellten einen Soldaten mit aufgepflanztem Bajonett vor die Haustür. Und gegen Abend kam ein Lastwagen voller gefangener deutscher Soldaten vom Alpenrand und nahmen mich mit. Ich war dann mit 16 Jahren der jüngste Gefangene unter 2000 Soldaten. Und wir hatten damals, am Rhein sind wir dann eingelagert worden in einer großen Panzerhalle. Wir hatten in der Mitte eine Tonne, das war die Toilette, die war jede Nacht übergelaufen, wir lagen auf Stroh. Und wir hatten Hunger, wir bekamen eine Scheibe Brot und eine Handvoll Mais. Und eines Tages lag ich so auf dem Stroh und ich war traurig, ich war wütend, ich habe geweint, ich war hungrig, alles zusammen als 16-Jähriger. Und da kam ein älterer Mann zu mir her, auch ein Soldat, ein Gefangener, und sagte, du, und er fragte die blödeste Frage, die man fragen konnte, hast du Hunger? Ich habe dementsprechend auch reagiert, wie kann man so blöd fragen, wo man Direktoren und Doktoren und sonstige Toren sich um ein Stück Brot schlagen sah. Und da sagte er, du, ich gebe dir ab morgen die Hälfte meiner Ration. Und ich sagte, wie kannst du das? Und dann sagt er, schau und zog das Neue Testament aus der Tasche, ich glaube an Jesus und der gibt mir die Kraft, mit dir dem Jüngsten hier zu teilen. Dann zum ersten Mal dachte ich in meinem Leben, wenn ich Christ werden sollte, dann möchte ich einer werden wie der. wo das Leben den Glauben bestimmt und nicht so viel frommes Blabla. Wir wurden dann von Amerikanern entlassen nach einiger Zeit, sind zu Fuß von Karlsruhe Richtung Reutlingen gelaufen. Wir waren 3, 4 junge Leute, alle unter 18. Und da, wir hatten ja kaum Schuhe, die wurden uns ja gestohlen. Wir hatten russische Filzstiefel und wir waren in der Nähe von Herrenberg, wir konnten immer weiter. Und wir saßen am Waldrand, die amerikanische Militärpolizei hat uns gesagt, geht nicht bei Tag, da werden wir wieder einkassiert, sondern geht bei Nacht oder durch den Wald. Da geht keiner rein. Und wir saßen am Waldrand dieses Ortes und sagten, was tun wir jetzt? Wir konnten nicht mehr gehen, die Füße waren wund. Da sagte einer, wir gehen ins Pfarrhaus. Das sind Christen, die verraten uns nicht. Wir gingen ins Pfarrhaus, der Schock der Frau, den habe ich heute noch vor Augen, so vier zersauste junge Kerle, ganz wild aussehend und dreckig. Sie holte dann schnell ihren Mann zur Stützung. Und dann hat die Frau uns die Schuhe aufgemacht, die Füße gewaschen, mit Creme eingecremt, wieder eingewickelt, tolles Nachtessen, am nächsten Morgen genau dasselbe. Da kam die zweite Begegnung mit Christen, die ich nie so gesehen habe in dieser Weise. Und ich war ja voll von Adolf Hitler damals. Und da hat Gott, wenn ich hinten reinschaue, er war da und hat mir meine Vorstellungen durch die Begegnungen in der Gefangenschaft und auf dem Heimweg kaputt gemacht. Mir deutlich gemacht, es gibt auch noch was anderes. Ich kam dann heim, nirgends war eine Schule offen und so weiter. Ich habe dann die Zeit totgeschlagen mit Krimis, Kinobesuch und so weiter. Und eines Tages kam in unser kleines Dorf, Stadtteil von Reutlingen, eine Evangelisation. Und meine Tante sagt, da gehst du mit. Ich sage, nicht mal dran denken, da geht nur alte Weiber hin, da gehöre ich nicht hin. Punkt, fertig. Aber ihr glaubt ja gar nicht, wenn man 16 oder 17 geworden ist, wie ältere Leute über 65 einem mit ihrem Drängen auf den Geist gehen können. Die hat jeden Tag an mir rumgemacht und am vierten Tag hat die mich weich gekocht. Und da ging ich mit. Ich sagte einmal und dann meine Ruhe. Und ich weiß nur wie heute, ich ging hin, natürlich waren wir zu spät dran. Und da war es schon so damals, wie ich später in den vielen Reisen um die Welt erlebt habe und auf der ganzen Welt dasselbe ist. Die Ersten, wo kommen, sitzen hinterhin, damit die Letzten vorne hin sitzen dürfen. Ist auf der ganzen Welt dasselbe. Ergo, ich musste ganz vorne hin sitzen. Ich dachte, ich armer Tor. Ich hatte auf Durchzug geschalten, da rein, da raus und da kam der Prediger, es war eine Frau mit Haube, war für mich ein völlig unvorhergesehener Gegenstand. Und die Frau hatte Volumen, sie hatte nicht viel Länge, aber Volumen hatte sie. Und da hat sie losgelegt von Jesus. Ich habe auf Durchzug geschaltet und dachte, Mann. Und als sie so halb da und halb abwesend da vorne saß, auf einmal zeigt sie mit dem Finger auf mich, war ja keine Kunst, ich saß ja genau gegenüber, zeigte sie auf mich und sagte, du bist ein Heuchler. Du bist bei Nacht anders wie bei Tag und wenn Leute dich sehen, als wenn sie dich nicht sehen. Da dachte, wer hat das der Frau gesagt? Die ist doch eine fremde Person. Und das hat mich getroffen. Heuchler, ich wollte alles sein, nur kein Heuchler. Und liebe Freunde, Gott sieht das Herz an. Nicht unser frommes Reden. Er sieht an, ob wir Heuchler sind. Das hat mich getroffen. Ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Am nächsten Tag ging ich wieder hin. Aber ohne Tante. Die war zu langsam. Ich ging so bald hin, dass ich hinten sitzen durfte. Abstand von dieser Rednerin. Und dann sprach sie vom Kreuz von Golgatha. Habe ich noch nie so gehört. Und an dem Abend dachte ich bei mir, wenn das stimmt, was die da vorne sagt, dass Jesus lebt und dass Jesus der Sohn Gottes ist und dass Jesus die Welt in der Hand hat, dann gibt es nur eine vernünftige Reaktion, dass ich diesem Herrn mein Leben gebe. Da war kein Gefühl dabei. Und an dem Abend habe ich mich entschieden, diesem Herrn zu gehören. Das war der Anfang mit 17 als Christ. Und ich muss Ihnen bekennen, jetzt alt geworden, es war faszinierend mit diesem Herrn. Ich bin nie Lehrer geworden, Gott sei Dank nicht. Die Kinder haben viel Bewahrung dadurch erhalten, dass ich es nicht wurde. Aber seht ihr, ich wusste an diesem Abend, Gott will einen anderen Weg mit mir. Und ich kam heim und sagte, ich bin Christ geworden. Eine unbändige Freude. Ich war damals schon Torwart in der A-Mannschaft vom Sportverein. Ich habe dann aufgehört. Und mein Vater sagte, ja, wenn du einen Vater im Himmel hast, brauchst du keine Offerten. Wenn du eine Offerten hast, brauchst du keinen im Himmel. Und das war hart. Er war lieb, aber er sagte konsequent nicht so. Das tat mir weh. Aber ich sagte, nein, ich kann ihn nicht aufgeben, den Herrn im Himmel. Und an diesem Abend übergab ich die Zukunft dem Herrn und sagte, Herr Jesus, du weißt, wie es weitergehen soll. Und dann gab es einen Christen, den ich kannte in unserem Dorf. Er war schwerkriegsbeschädigt, er wurde oft verlacht und zu dem ging ich. Er hieß Willi und sagte, Willi, hilf mir. Ich bin Christ geworden und nun habe ich so viele Freunde und Freundschaften, ich muss einen Weg finden. Und da sagte mir dieser Mann zwei Sätze, die ich nie mehr vergessen habe. Er sagte zu mir ernst, entweder ganz oder gar nicht. Für halblebige Christen, wie es jede Menge gibt, habe ich keine Zeit. Das war das Erste. Der zweite Satz war, denk immer dran, alles, was an dich herankommt, muss zuerst an Gott vorbei. Und ich bin ein Mensch, der jetzt schon 53 Jahre unheilbar krank lebt. Da staunt man, wie ein Bruder damals mir schon zeigte, wie Gott mein Leben führt, wo ich gar nichts merkte, erst viel, viel später. Und dort ging ich dann auch in die Gemeinde und so weiter. Und ich habe immer gebetet, Herr, wie geht es weiter? Die Lehrerausbildung ging weiter im Oberschwäbischen, ich bin dorthin gegangen, aber ich wusste, das muss vorbei sein. Und eines Tages kam ich zurück übers Wochenende und ging nach Reutlingen in die christliche Buchhandlung und dort sagte eine Verkäuferin zu mir, du Ernst, du solltest nach Liebenzell. Es war 1947. Und ich sagte, was soll ich in dem Kaff in Liebenzell tun? Da ist ja Reutlingen Großstadt dagegen. Da sagt sie, dort ist eine Mission. Ich wusste ja nicht, was eine Mission ist. Da sagt sie, Mission ist eine Institution, die junge Männer so wie du zu den Negern nach Afrika schickt und da passt du hin. Werde ich nie vergessen. Heute sagt man das nicht mehr so, ich weiß es. Und trotzdem sagt sie. Da sagt sie, das wäre eine Idee. Da meinst du, ist noch keiner in Urlaub nach Afrika gegangen. Sagt sie, ja, wenn Gott es will. Ich war nie kompliziert Gott gegenüber. Ich sagte, Herr, wenn es dein Wille ist, dann melde ich mich an. Dann nehmen sie mich, wenn es dein Wille nicht ist, ist auch in Ordnung. Ich komme auch ohne die aus. Fertig, Schluss. 4 Wochen später bekam ich dann die Antwort und so kam ich nach Liebenzell in die Ausbildung. 1947. Merken Sie erst, was für ein alter Typ da vorne steht. Aber wie dem auch sei. Und dort war die Ausbildung, ich habe mich gefreut und ich dachte immer, in die Südsee, Hula Hula, wiegende Palmen, dort Missionar sein, der Traum der Welt. Und die Missionsleitung sagte, nein, du gehst nach Japan. Ach, ich sage, gut, dann gehen wir halt nach Japan, ist alles dahinter drüben irgendwo. Gell? Wer hat schon da Südsee gekannt damals? Und ich habe mich vorbereitet und auf einmal hieß es, nein, langsam. Da sage ich, was ist jetzt los? Da, du brauchst doch eine Frau. Ich sage, ja, das stimmt. Aber woher nehmen du nicht Stähle? Ich war so dabei, für den Herrn zu dienen, was brauche ich eine Frau? Gell? Sagt, nein, wir schicken keinen aus als Missionar, der nicht verheiratet ist oder wenigstens eine Braut hat. Denn die Leute draußen denken dann was anderes, wenn einer so kommt. Und da, was tat ich? Ich habe wieder gebetet. Ich habe ja für alles gebetet, für Fahrkarten, für Kleidung, für alles. Ich bekam ja nichts von daheim. Und da habe ich gebetet, Herr, gib mir die richtige Frau, ich nehme nicht jede. Und dann habe ich 5 Bedingungen gestellt. Ich sagte, Herr Jesus, ich habe 5 Bedingungen. Erstens, und jetzt dürfen Sie ruhig lachen, aber er ist ja mein Vater. Warum soll ich es ihm nicht sagen? Da sagte Vater, ich hätte gerne eine Frau, die hübsch ist. Ich muss ihr Leben lang angucken. Gell? Zweitens, sie sollte Lateinisch können, Griechisch kann ich selber, aber da spare ich manches Buch. Drittens, sie sollte Klavier spielen können, ich bin musikalisch unterbelichtet. Viertens, sie sollte einen Chorleiter kennen und fünftens, sie sollte mit mir im Glauben durch dick und dünn. Als ich sie gefunden hatte, hatte sie alle 5 Dinge. Ja, Gott ist ein treuer Gott. So kam ich also nach Japan. Und dort in Japan haben wir geheiratet und so, die Kinder kamen alle in Japan auf die Welt, lassen wir es. Aber da waren wir auf einer Station, eine Gemeinde aufzubauen, weit außerhalb Tokios. Und wir lagen manchmal, meine Frau und ich, auf den Knien und sagen, Herr, wir haben eingeladen noch und nöcher, mehr geht nicht und keiner kam. Und da habe ich zweimal in der Woche gepredigt, wie bei 100 Leuten, und zwar nur eine Person da, meine Frau. Da haben wir manchmal geweint, gesagt, Herr Jesus, hast du uns vergessen? Und dann geschah etwas Wunderbares. Ein Handwerker hatte bei uns zu arbeiten und ich habe ihm dann von Jesus erzählt, und zwar nur ein Punkt, man soll nicht zu viel sagen. Ich habe gesagt, Gott sieht alles, er sieht dich und er sieht auch mich. Und er war heilfroh, wenn er abends fertig war mit der Arbeit, könnt ihr euch vorstellen. Und Wochen später kam der Mann an unser Haustür, klopfte an. Und da sagt er mir etwas Herzbewegendes. Gott ist da, möchte ich damit sagen. Rechnen wir mit ihm. Er sagte, heute Abend wollte ich zum ersten Mal ins Bordell. Und als ich die Schwelle des Bordells überschreiten wollte, da ist wie ein Blitz in mich hineingefahren, Gott sieht mich. Und nun komme ich, erzähl mir von diesem Gott. Er wurde Christ. Gott hat Wege, die wir gar nicht ausdenken können. Wir liegen auf den Knien und weinen, weil nichts zu sehen ist. Und da greift Gott ein und macht solche Dinge zur Realität. Da merkt man, ohne Gebet läuft gar nichts. Das, die Verbindung mit dem Herrn. Da, wo man mit ihm redet und ihm alles vor die Füße legt, was einen umtreibt. Und ich denke noch dran, Gott war da, wo ich mit dem Auto aus der Garage fahren wollte, wo wir schon länger in Tokio waren. Und bin rückwärts gefahren. Auf einmal sage ich, Mann, ist komisch. Ich steige aus und gucke, was hinten dran ist vielleicht. Da war unser kleines, kaum zweijähriges Kind. Das hinten dran gekrabbelt und wollte mit mir fort. Hätte ich glatt überfahren. Da ist Gott auch da. In den kleinen Dingen, die gar nicht so groß sind. Und dann waren die 6 Jahre vorbei. Wir kamen dann in Heimaturlaub und keiner wusste, dass ich eine tödliche Krankheit mitbrachte. Die ersten Wochen gingen gut und auf einmal konnte ich nicht mehr laufen, Gleichgewichtsstörungen, kein Appetit mehr. Ich war schwarzbraun wie die Haselnuss, jeder war begeistert, was ich für eine Farbe habe. Wusste aber nicht, dass das eine gefährliche Sache ist. Ich konnte immer aus Auto fahren. Mit meiner Frau nach Österreich in Urlaub, Zelt aufgeschlagen, meine Frau, ich saß im Auto. Der Nachbar sagt, ist das ein fauler Sack da drüben, seine Frau muss alles schaffen. Und ich bin ausgestiegen und umgefallen. Und dann kam ich in einige Krankenhäuser. Der eine wollte einen Tumor im Hirn, der andere einen Tumor im Magen, der dritte einen Tumor im Bauch entdeckt haben, nirgends war einer. Ich kam dann den Schluss ins Drobenheim und dort lag ich. Ich wusste mit 28, es geht zu Ende. Ich war völlig weg, müde, ich konnte kaum mehr beten. Und eines Tages bat ich meine Frau, doch mit den Kindern zu kommen. Und dann haben wir uns meine Beerdigung besprochen. Welcher Pfarrer, welche Lieder, welcher Text und so weiter. Da haben wir nicht mehr gelacht, da haben wir geweint. Gott ist auch da. Und da ist mir einmal aufgegangen vor den Toren der Ewigkeit, dass Gott mich korrigiert mit dieser Krankheit. Nicht Strafe, korrigiert. Denn ich wollte nicht mehr zurück aufs Missionsfeld damals. Mir wurde im Pfarramt angeboten und meine Frau sagte dauernd, das ist nicht dein Weg. Und ich war stur wie ein Panzer. Und dann sagte sie mir, du bist selber schuld, jetzt muss dich Gott so korrigieren. Ich habe Abbitte geleistet für meinen Ungehorsam. Gott ist auch da, wo man fehlläuft und hat Wege und Mittel, uns wieder zurückzuholen. Ich fiel dann ins Koma. Und da erzählte mir meine Frau, weil ich ja die 3 Tage nicht mehr da war, da sagte sie zu mir, Horch, der Vorvorgänger von mir im Amt, der kam, ein Pfarrer mit 70 war damals der Leiter für die äußere Mission. Und er hat über mir gebetet nach Jakobus 5. Und sie sagt, es war herzbewegend. Er hat gesagt, Herr Jesus, lass mich für ihn sterben. Er ist noch ein junger Missionar, den brauchen wir noch. Mich mit 70 braucht man nicht mehr. Und er sagte beim Weggehen scheinbar zu meiner Frau, Gott tut irgendwas. Ich bin am 3. Tag mittags aufgewacht in der inneren Klinik, in der Universitätskrankenhaus dort. Und der Professor hat gewusst, was ich habe. Die anderen haben es nicht gewusst. Ich habe keine Nebennieren mehr. Und er sagte meiner Frau, wenn ihr Mann aufwacht, dann ist er im Hirn gestört. Der hat so viel Gift im Blut, dass das Hirn kaputt ist. Und sie hat dann wohl gebetet, Herr, lass ihn sterben. Ich bin aber aufgewacht. An meinem Bett saß meine Schwester und ich sagte zu ihr so in meiner Art, wo ist meine Frau? Und sagte, ich im Nachbarzimmer und schläft. die ist total fertig. Und dann rief sie rüber zu meiner Frau und sagt, stell dir vor, der ist aufgewacht, der ist wieder normal, der meckert jetzt schon wieder. Ist auch interessant. Ich habe das gar nicht den Eindruck gehabt. Und dann ging es lang hin und her mit Cortison. Ich wurde dann auf Cortison eingestellt, ging nach Villingen, zu den Eidlinger Schwestern, damals gab es noch keine Reha-Institutionen. Und dort kamen immer wieder Brüder und haben mit mir gebetet, dass der Herr doch die Nebennieren wiederherstellt. Und ich saß eines Tages so als 28-Jähriger unter einem Baum und ich weinte. Ich sagte, Herr Jesus, jetzt möchte ich doch dir wieder dienen, auch in Japan. Und dann hat er mir ganz deutlich gemacht, ich mache dich nicht mehr gesund, aber du darfst mir dienen in deiner Krankheit. Und ich habe bis heute 27.000 Cortison-Tabletten geschluckt, um leben zu können. Aber das ist ein weiteres nicht schlimm. Sieht ja keiner, was innen drin ist. Das ist ja gut so. Und dann sagt sie zu dem Professor Heni, ein guter Professor, aber mit Christsein hat er nicht so viel im Hut gehabt, sagt er, schreiben Sie mir 3.000 Tabletten auf Cortison, ich will wieder nach Japan. Da sagt er, unmöglich. Ich sagte, doch. Dann sagt er, Sie bekommen aber keine Kinder mehr. Sagt, das stimmt. Die bekommt bei mir wenigstens, in der Regel die Frau. Dann hat er mich angeguckt und habe gesagt, Herr Professor, ist das bei Ihnen anders? Da hat er gesagt, nein, war ganz prima, Mann. Und dann sagt er, aber Sie werden keins mehr zeugen. Er hat gesagt, Kinder sind der Gabe Gottes. Als wir nach 6 Jahren wieder zurückkamen, mit 4 Kindern, da war der erste Weg zu Professor Heni nach Tübingen. Und da habe ich ihm die Kinder vorgestellt. Da schaut er mich so an und lächelt und sagt, Herr Vater, die letzten 2 sind nicht von Ihnen. Dann habe ich gesagt, gucken Sie mal genau. Dann hat er gesagt, es könnte doch sein. Wisst ihr, Schadenfreude ist auch eine nette Freude, gell, so nebenbei. Ich will das jetzt nicht weiter ausdehnen. Aber seht ihr, nun wollten wir wieder raus. Die Mission sagte, nein, du bleibst daheim, übernimmst die Aufgabe. Und nun ging eigentlich das Reisen los. Und wisst ihr, wenn man reist, dann betet man immer für Gesundheit. Das habe ich auch gebetet. Damals hat Telefon sehr viel Geld gekostet. Ich habe immer mit meiner Frau ausgemacht, du weißt genau, welche Fluglinie. Du stellst Radio ein, wenn es runtergefallen ist, bin ich tot. Wenn nichts kommt, lebe ich. So einfach ist das. Und so hat es auch immer funktioniert. Und ich weiß noch wie heute, ich war mal wieder in der Südsee bei unseren Missionaren. Und ich bin so froh, dass Gott mich nie in Südsee geschickt hat. Da schwitzt man ja Tag und Nacht. Japan ist da ganz anders. Und ich auf dem Heimflug über Tokio wollte ich einmal am Fenster sitzen. Ich bin sonst ein Mensch, der in der Mitte reist, damit er spazieren laufen kann beim Fliegen. Aber ich wollte mal am Fenster sitzen und zuzuhorchen, wie ein japanisches junges Brautpärchen miteinander redet. Denn im Flug ist ja langweilig. Gell? Und ich wusste, es war Herbst, dass viele japanische Hochzeitspaare von Tokio runter nach Guam in die Südsee fliegen, eine Woche Urlaub und dann wieder zurück. Und ich habe spekuliert, ich kriege einen Fensterplatz und 2 Jungverheiratete neben mir. Genauso ist eingetroffen. Ich saß am Fenster, das Flugzeug ging hoch und die 2 haben miteinander geredet. Ich habe sie Englisch begrüßt. Ich muss ja niemand sagen, dass sie besser Japanisch wie Hochdeutsch kann. Das ist nicht meine Aufgabe. Und dann hörte ich so, was sie miteinander reden. Auf Hände tragen. Mann, dachte ich, wenn ich meine Frau auf Hände hätte tragen müssen, hätte ich schon 3 Bandscheibenvorfälle. Also unmöglich. Gell? Also, die haben der gleiche Pep erzählt wie wir. Die gleiche. Gell? Und dann von den Tierchen. Gell? Die Tiere werden im Laufe des Lebens immer größer. Gell? Gell? So vom Schätzchen und dann vom Vögelchen, dann kommt der Vogel und dann geht es so weiter. Gell? Also ich war so froh, dass ich schon so lange verheiratet war. Und diese nervenstrapazierende Gefühlsduselei hinter mir hatte. Jetzt sind sie nicht böse, ich mag meine Frau trotzdem. Aber wie dem auch sei. Und dann ging das Flugzeug auf 10.000 Meter Höhe. Stahlblauer Himmel, stahlblauer Pazifischer Ozean. Und nun ging ein Schrei durchs Flugzeug, es brannte. Die Stewardessen rasten durchs Flugzeug mit ihren Feuerlöschern und so weiter. Und die jungen Brautpärchen, die hingen aneinander, was passiert jetzt? Ich hatte auch Angst, ihr habt Angst, aber seid getrost. Da habe ich gebetet. Und da wusste ich auf einmal, was ist das für ein Geschenk und faszinierend, einen Heiland zu haben, der einen Jumbo-Jet sogar in der Hand hat. Und da sagte ich, Herr, ich möchte nicht abstürzen, ich möchte wieder heimgehen. Ich möchte nur mal die Kinder sehen, meine Frau. Und als ich so zu ihm betete, ganz offen und ehrlich für mich, da kam ein Wort. Und das heißt, ich bin der gute Hirte. Ich kenne meine Schafe. Und mit diesem Wort kam ein Frieden in mein Herz, wie ich es nie mehr erlebt habe. Natürlich ist nicht abgestürzt, sonst wäre ich heute nicht hier. Aber seht ihr, da habe ich wieder etwas gemerkt von der enormen Größe unseres Herrn. Die Völker sind wie ein Tropfen am Eimer. Und er bewegt Menschenherzen wie Wasserbäche. Das ist unser Herr, Jesus Christus. Da möchte ich Mut machen. Wir hatten Pfingsten jetzt. Wo ist bei uns die Freude zum Zeugnis? Dem anderen weiterzusagen, in Liebe und in Anstand natürlich. In der Südsee anders mal mit einem Kollegen geflogen, auf die kleine Insel Palau, wo eine lebendige Gemeinde ist. Und wir flogen über Palau, dieser kleine Insel, Blitz und Donner. Wir konnten nicht landen. Und wir wussten nicht, dass Benzin ausgeht. Das haben wir erst nachher erfahren. Und beim vierten Mal war es wohl, wie im Sturzflug runtergehen, egal wie. Und als wir rauskamen, die leitenden Brüder von der Gemeinde, waren auch in der Regierung Staatsbeamte, die waren oben im Turm und haben Gebetsgemeinschaft gehalten, weil sie wussten, er hat ihnen mitgeteilt, ich habe kein Benzin zur nächsten Insel mehr. Da habe ich wieder denken müssen, wie Gott da ist, wie er eingreift, wie er weiß, was Not tut. Oder ich denke, ich sitze im Flugzeug zurück nach Honolulu und dann über San Francisco zurück nach Deutschland. Und ich hatte 2-3 Wochen lang nur Coca-Cola bekommen zum Trinken. Und das süße Gesöff macht mir Probleme. Und ich dachte, jetzt, wenn ich im Flugzeug bin, stellst du Fläschle Bier. Keine Sorge, ich bin kein Alkoholiker. Aber wenn du im amerikanischen Bereich bist, in der Südsee, musst du aufpassen. Da kennt dich fast jeder. Und dann heißt es, der Vertreter der Liebenzeller Mission und die Leute trinken keinen Alkohol. Ergo, wenn der trinkt, ist die Mission nicht ganz gläubig. Das kam mir und sagte, Mann, ich kann ja gar keine Stelle. Da kam mir die Idee, du stehst vorne hin in dem Flugzeug, sind ja keine großen Flugzeuge, so 80 Leute vielleicht, stehst hinten hin und schaust rum, wie du einen suchen würdest. Habe ich getan. Denn dann, wenn ein Amerikaner da ist, der dich kennt, der wird dann Hallo rufen. Das ist immer so. Ich stand da vorne und schaute rum. Auf einmal rief einer Hallo. Dann habe ich halt wieder Kohle abgestellt. Denn man muss auch Dinge, die man gern täte, lassen, wenn es dem anderen zum Anstoß wird. Da ist Gott auch dabei. Habe ich damals gelernt. Ich habe noch was gelernt. Die meisten Dinge durch meine Kinder, durch unsere Kinder. Aber eines, die Vorurteile gegen Menschen. Ich weiß nur, wie heute, ich fahre zum Leben gerne Auto. Und am Sonntagmorgen bin ich immer früh weg, um die Vögel zu studieren auf dem Weg zum Gottesdienst. Manche haben schon gehört, ich fuhr dann in den Straßengraben vor lauter Vögelbeobachtung. Ich stand dann am Wegrand, habe gewunken. Und die, wo Gottesdienst ähnlich aussahen, die haben alle gewunken aus dem Auto und keiner hat gehalten. Und nach einer Weile kam so eine kleine Ente, französisches Auto, berühmt damals. Da saßen 4 junge Männer drin. Gestylt, rot, gelb, senkrecht. Ich weiß nicht, wie viel Geld die gebraucht haben, um das festzuhalten. Die saßen da drin und der eine sprang oben raus. Der kam zu mir und sagte, Opa. Ah, ich dachte, mich trifft ein Pferd. Gell? Opa, wo fehlt's? Ich sagte, da bin ich reingefahren. Ich sagte, kommt raus, Jungs. Ruckzuck hatten die den VW außen. Und dann war ich freundlich, ich wollte es wenigstens sein, ging zu ihm hin und sagte, was bin ich schuldig? Da schaute dieser junge Mann mich von der Scheitel bis zur Sohle und von Sohle bis zum Scheitel an und sagte, Opa, ich habe den Eindruck, du brauchst dein Geld selber. Werde ich nie vergessen. Ja. Manometer. Da bin ich kuriert geworden. Die, wo mir so in mein Schema passten, da hat keiner gehalten. Und die 4 junge Kerls, die gar nicht in mein Schema passen, die haben angehalten. So ist Gott auch da, dass er einen korrigiert, auch im Alter noch. Weiter. Ich wohne in der Nebenstraße, in einem kleinen Dorf bei Kalf. Und unsere Nebenstraße hat die Vorfahrt in die Hauptstraße. Und dort sind 30 Kilometer. Ich fahre an die Einfahrt hin und da kommt von links einer mit Karacho. In der 30er-Zone. Und der hat mich aufgeklärt, der sollte halten, der ist durchgerast. Ich mit 90 hinterdrein. Und vor dem Haus habe ich ihn gestellt und ihm die Leviten verlesen. Und ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Du bist ein Kind Gottes, du bist einer, der predigt. Und am nächsten Morgen stand ich um 7 vor der Haustür bei ihm. Er war schon leider weg im Geschäft. Die Frau im Morgenmantel sagt, was wollen Sie denn? Ich sage, ja, ich habe Ihrem Mann gestern die Leviten verlesen. Der Inhalt war richtig, aber der Ton war falsch. Da bitte ich um Verzeihung. Ach, habe gesagt, hauen Sie ab. Aber seht ihr, Gott ist auch da, wo wir Dinge in Ordnung bringen sollten. Ich konnte nicht schlafen. Ich konnte auch nicht predigen. Das muss ich vorher in Ordnung bringen. So ist Gott auch. Er möchte nicht die Verbindung mit uns verlieren. Durch unsere Sünde, durch unsere Fehler, die wir nicht in Ordnung bringen. Da freue ich mich. Ich finde es faszinierend, mit ihm leben zu dürfen. Da bin ich in Oberstdorf in einer Freizeit, Bibelwoche. Und ein österreichischer Bruder, den ich gut kenne, sagt, du, ich nehme dich heute mit auf den Riedbergpass, dass du einmal siehst, wo der nächste Weg nach Bregenz ist. Ich sage, ja, gehen wir spazieren. Und er wollte unbedingt, dass ich mit seinem kleinen Auto mitfahre, ein ganz kleines Auto. Und ich sage, ich fahre mit meinem. Nein, sag, du fährst mit mir. Und da habe ich nachgegeben. Und da sind wir rauf, wir sind angefangen zu wandern und es war nicht zu weit. Auf einmal sagte du, ich kann nicht mehr. Wir gingen ein Stück weiter und dann saß ich hin und war bewusstlos. Bis erst wieder aufgewacht, wo mir eine Person am Hals rummachte. Da bin ich aufgewacht. Es war ein Mann mit seiner Familie und sagte, was wollen Sie denn? Da sagt er, der Mann, der da runterspringt, den Hang zur Bergwacht, der hat gesagt, schau dir mal nach dem Mann da oben, der liegt, ob er schon tot ist oder noch lebt. Und dann kam er zurück mit seinem kleinen Auto, konnte er den Fußweg hochfahren. Da habe ich erst gemerkt, wie Gott es macht. Und dann kam aber auch schon der Helikopter und die Sanka mit dem Auto. Und dann musste ich auf die Intensivstation, wie dem auch sei. Aber seht ihr, da habe ich wieder gemerkt, er ist da. Er weiß es schon im Voraus. Und dieses kleine Auto war mir eine enorme Hilfe, dass es nicht zu spät war. Gott ist ein treuer Gott. Trauen wir es ihm doch zu. Da sitze ich am Schreibtisch. Ich muss wieder in eine Gemeinde, wo ich öfters bin, und habe gesagt, Herr Jesus, was soll ich denn noch predigen? Die Leute sind immer noch so einschnappungsfähig. Einschnapperles und ausschnapperles Spiel in der Gemeinde. Die sind immer noch so spitzig. Das hilft doch alles nichts. Ich war niedergeschlagen, ganz ehrlich. Und als ich so niedergeschlagen an meinem Schreibtisch saß, auf einmal Shells Telefon. Und da war jemand dran, den ich gar nicht kannte. Ich sagte ziemlich wirsch, was wollen Sie denn überhaupt? Ich war ja selber nicht ganz da. Da sagte ich, möchte Ihnen danken. Ich sagte, für was denn? Ich kenne Sie ja gar nicht. Ja, ich möchte Ihnen danken, dass ich durch Ihre Predigt meine Frau gefunden habe. Ich sagte, was? Wann war das? Ja, vor 6 Jahren habe ich gesagt, warum haben Sie sich deine Bilder bedankt? Dann sagt er zu mir, ja, jetzt erst habe ich Sie wieder gehört im Evangeliumsrundfunk und jetzt habe ich es getan. Bin dann später hingefahren, den Mann besucht, um auch zu sehen, ob die Predigt gut war. Aber ich dem auch so. Also ihr seht hier, wir haben einen Herrn, das sagenhaft. Ich möchte diese Faszination weitergeben, mit diesem Jesus, aber bitte ganz, mit Haut und Haaren, zur Verfügung zu stehen. Nichts erzwingen, aber bereit sein. Und nicht schon vorher festlegen, zu was bin ich bereit, fürs andere nicht, sondern wie er führt. Ich kann nur sagen, ich bin froh, dass ich nie Lehrer geworden bin, irgendwo in Deutschland, sondern dass Gott mich in die weite Welt gebracht hat durch die Mission, wo ich Gemeinde Jesu in 72 Ländern gesehen habe. Und da waren wir immer einig, die haben anders geguckt und anders gespuckt, die haben anders gerülpst wie wir. Aber wir waren in einem einig, Jesus, das war die Einheit. Und heute, ich höre auf mit China, kam öfters nach China in den letzten Jahren, ich habe gestaunt. Da war ich im Gottesdienst in Shanghai mit 60 Freizeitteilnehmern. Wir haben den Yangtze-Kiang-Fluss-Ausflug gemacht. Und er hat gesagt, ja, ihr könnt jetzt reinkommen, wir haben aber Gottesdienst vom Samstagmittag bis Sonntagmittag. Wir haben nur 1000 Sitzplätze und 7000 Leute kommen, wir haben 7 Gottesdienste hintereinander. Und da ist keine Polizei, nichts. Da habe ich gestaunt und ein Chor mit 300 Stimmen, kein so Keuchhustenchörle wie manchmal bei uns, sondern wirklich, da war was los. Da ist Aufbruch für Jesus. Lasst uns Leute sein, in denen der Heilige Geist wirkt. Zum Schluss ein Wort zu dem Buch, dann ist meine Zeit um. In dem Buch, das Buch habe ich nie gewollt. Ich war in der Südsee, wo ich 70 war damals, genau in der Palau-Gemeinde, wo ich vorhin erwähnt habe, mit dem Flugzeug. Die haben gesagt, wir haben 70 Feier von der Gemeinde, du bist 70, komm doch und predige uns 7 Tage. Ich sage, natürlich komme ich, wenn er die Flugreise zahlt. Haben sie auch getan. Und dann, als ich dort ankam, sah ich einen Amerikaner, der auch eingeladen wurde. Ein guter Mann, guter Prediger. Der wurde am 3., 4. Tag krank. Ich habe ihn mittags so besucht in seinem Zimmer, wo er lag. Wir haben über unser Leben gesprochen. Auf einmal sagt der Mann zu mir, du, ich schreibe ein Buch über dich. Da sagt er, man schreibt doch kein Buch über einen Mensch, der noch lebt. Da sagte, wie alt bist du denn? Da sagte ich, 70. Ach, sagt er, kann ich gut schreiben. Sie sterben ja bald. Gell, oh, bitte. Diese amerikanische Wohnebubble ist ja schön, gell, aber gut, ich dachte, war große Sprüche, nachher nichts hinterdrein. Bin heimgereist wieder, da habe ich erst gemerkt, dass ein Mann war, der viele Bücher schon geschrieben hat. Und ich sage zu meiner Frau, und sie sagt, komm, vergiss es. 3 Monate später war er da mit seinem Freund, der war Manager von Billy Graham Crusade. Und 3 Wochen lang haben wir nur Tonbandaufnahmen gemacht. Ich habe erzählt, er hat aufgeschrieben. Er hat alle Tonbänder mitgenommen und jede Seite, die er geschrieben hat, hat meine Frau korrigiert und per Fax wieder zurückgeschickt. So entstand dieses Buch in 2 Jahren. Also ganz eigenartig. Und dann war eine Einladung nach Amerika, die machen ja alles groß, nicht so wie mir, kleiner, groß. Und ich wurde eingeladen, meiner Frau, 1 Stunde im Radio und 1/2 Stunde live im Fernsehen. Werde ich nie vergessen. Kam zuerst in eine Kabüffchen, so ein kleineres Zimmer, wo 2 Frauen an mir gearbeitet haben. Mann, nach 1/2 Stunde habe ich gedacht, Mann, ich sehe erst hübsch aus. Gell? Obwohl ich 2 Mal mit Franz Josef Strauß verwechselt wurde. Da weiß man, wie man aussieht. Gell? Aber war echt toll. Die haben etwas gekonnt. Und dann ging es rein mit diesen Licht und 2 Kameras und dann im Sofa drin und die Interviewerin nebendran. So geschwitzt wie damals habe ich nie mehr. Und dann nahm ich ein paar Bücher mit, meinem guten Freund und Bekannten Friedrich Hensler, haben gesagt, lies mal durch, ob das was wäre für Deutsch. Es muss nicht sein, wegen mir nicht. Er hat zurückgerufen, Mann, das schreibe mir, das bringe mir raus. So kam das Buch raus. Sie brauchen es nicht kaufen, aber mit dieser Bildungslücke müssen Sie dann weiter wandern. In diesem Sinn. Aber halten wir eines fest, Gott ist da. Und denken Sie dran, wer Jesus sein Leben ehrlich gibt und ehrlich bei ihm bleibt, mit allen Fehlern und Schwächen, wie ich sie auch habe, der wird erfahren, er ist treu und er lässt keinen im Stich. So habe ich meine älteste Enkelin getröstet, Ärztin. Mit einer schweren Krankheit, die sie hat. Ich sagte, Katrin, in der Bibel steht, der dem Herrn vertraut, den lässt er nie im Stich. In diesem Sinn wünsche ich euch einen fröhlichen Glauben mit einem riesigen Herrn. Herzlichen Dank.